Willkommen zur dritten Stunde von Musik im Gespräch. Wiedererkennbar lutherisch, wir gehen der Frage nach, wie neuartig denn die Musik im Gottesdienst der Lutheraner wirklich war, wie das Verhältnis war zwischen Traditionslinien einerseits und Innovationsbegehren andererseits. Hier unser Gast im Studio, Konrad Küster, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Freiburg und Autor des Buches Musik im Namen Luthers, Kulturtraditionen seit der Reformation. Ja, nun tritt ein Name auf den Plan unserer Sendung, die man schon sehr eng mit dem lutherischen Gedanken- und Musikkosmos verbindet. Heinrich Schütz, einerseits natürlich ein Musiker, der durch seine Verbindung zum Dresdner Hof sehr stark an den reformatorischen Strömungen seiner Zeit war. Andererseits als jemand, der, kann man das so sagen, als eine Art globalisierte Musikerpersönlichkeit, natürlich musikalische Stile, Traditionen und ortsgeprägte Gebräuche in sich vereint, wie kaum ein anderer Musiker seiner Zeit, unter anderem seine Erfahrungen mit der venezianischen Musiktradition, Stichwort Giovanni Gabrieli. Inwieweit begegnen sich denn hier einerseits, ich sag mal, regionalpolitisch, regionspolitische Gravitätszentren mit dem musikalischen Geist anderer Orte, Stichwort Venedig?
Also, wenn es um die Frage des Neuartigen geht, wir hatten in der vorigen Stunde das Thema des Sich-Vorbereitens auf den ewigen Himmel. Das ist ein relativ neuer Gedanke, ist auch ein relativ typisch lutherischer Gedanke. Der andere derartige Gedanke des Neuartigen ist die Verwendung von Instrumenten. Das kann sein, dass man bei Schütz ein Stück weit ins Stolpern kommt, weil man Schütz als einen doch ausgesprochenen Chormusikkomponisten empfindet. Allerdings ist man im Lauf der Zeit darauf gekommen, wie viel, wie universal Schütz funktionierte. Er hätte in Venedig Nachfolger von Giovanni Gabrieli als Organist an San Marco werden können. Als er wieder zurückkam an den Kasseler Hof, von wo er aus nach Venedig entsandt war, trat er seinen Dienst an einer Kirche, die gerade von einem der großen Hamburger Orgelbauer, Scherer, eine neue Orgel erhalten hatte. Schütz war Organist. 1617, Schütz war auf Leihbasis in Dresden, ausgeliehen vom hessischen Landgrafen. Das hat er nicht ganz freiwillig getan, aber letztlich war es eben noch keine Dauerbeschäftigung, so wie der sächsische Kurfürst das gerne gesehen hätte. 1617 hat er nicht nur gemeinsam mit Michael Praetorius gerade stehen müssen für die Musiken zum Reformationsjubiläum Nummer 1, 100 Jahre Reformation, etwas, das zu den theologischen Programmen des sächsischen Hofes damals gehörte, sondern kurz vorher auch für einen Kaiserbesuch. Schütz hat die Tanzmusikkapellen mit attraktiver Musik ausrüsten müssen. Schütz wusste, was Instrumente sind. Das, was wir gleich erleben werden, ist ein Stück aus dem Psalm Davids von 1619, einem der Stücke, in dem Schütz die moderne Form der Mehrchörigkeit beschwört.
Mit dem dialogischen Prinzip, das auf höchst hintersinnige Weise hier als musikalischer Raumfaktor auch inszeniert wird.
Es wird als Raumfaktor inszeniert, es wird inszeniert als einen Unterschied zwischen vollen Klang und ganz geringstimmigen Klang. Zion spricht, der Herr hat mich verlassen. Zion spricht, die Anmoderation sozusagen, die kommt im vollen Klang. Und das, was Zion sagt, die wörtliche Rede, wird so reduziert, dass man glaubt, man könne genauso gut in einem kleinen geistlichen Konzert sein. Oder dass man die dramatischen Potenziale erlebt. Diese Form der Doppelchörigkeit, die im mittleren 16. Jahrhundert in Venedig entwickelt worden waren oder auch überhaupt im norditalienischen Raum, das geht sehr viel weiter zurück, es hängt damit zusammen, dass man Psalmen im Wechselgesang vorträgt. Diese Doppelchörigkeit war um 1580 zu einem der neuen Hobbys der lutherischen Musiker geworden. Und wenn Schütz jetzt sagte, er komponiert das in der Weise, wie er es von Giovanni Gabrieli gelernt hat, dann erhebt er einen Modernitätsanspruch. Er sagt, wie es geht. Und er bettet gerade in diesem Stück den gesungenen Klang ein in die Instrumente. Ganz oben hört man den Zinken, ganz unten kann man die ganz tiefe Posaune hören. Das ist der Rahmen, den er absteckt. Und auf die Weise kommt man an diesen Punkt ran, an etwas ganz Erstaunliches. Lutherische Kirchenmusik, so wie wir die große Tradition vor allem des 17. und frühen 18. Jahrhunderts kennen, geht mit Instrumenten. Dass die Texte ausgedeutet werden, das ist ein Selbstläufer. Das hat man seit dem mittleren 16. Jahrhundert aus dem italienischen Madrigal übernommen. Aber lutherische Musik ist die mit den Instrumenten.
Die hier auch zu, Stichwort Effekte, zu frappierenden Klangwirkungen führt. Also dieses gabrielische Pian e forte, jetzt nochmal in diesem Textbezug, ja, Zion spricht und dann der Herr hat mich verlassen, so als dürres Gerücht, wo man dann als Zuhörer denkt, auch heute noch, ja, Jahrhunderte danach, ja, ist so, verstehe ich, ja. Diese Eindringlichkeit, ohne aber auf platte Illusionseffekte zu verfallen, das ist, glaube ich, eine ziemliche Kunst und auch eine höchst virtuose Gratwanderung.
Ja, das musste man eben können. Man konnte es nicht einfach so obenhin komponieren, man musste sich in die Stimmen reindenken. Das ist etwas, das alle, die Schütz singen und als Sängerinnen und Sänger lieben, was für die dahinter steckt, dass Schütz für jede Stimme einen dankbaren Part gesungen hat. Es gibt sozusagen in der Musik von Schütz nie den Bratschenwitz, dass man nur den einen Ton singt und dann eben darauf die ganze Zeit deklamiert.
Hier allerschönst und sehr eindringlich inszeniert vom Ensemble Cantus Köln unter Konrad Junghähnel, Heinrich Schütz, Zion spricht, der Herr hat mich verlassen. Zion spricht, der Herr hat mich verlassen, von Heinrich Schütz, gespielt und gesungen vom Ensemble Cantus Köln unter Leitung von Konrad Junghähnel. Konrad Küster, Heinrich Schütz als jemand, der am Hofe des sächsischen Kurfürsten tätig war, also einem der Bannerträger der Reformation. Welchen theologischen Hintergrund hat denn dieses musikalische Inszenieren von Heinrich Schütz?
Das hat zunächst einmal den Hintergrund, dass man eben tatsächlich die Sache mit den Instrumenten ins Zentrum rücken muss. Und das war ein außerordentlich sensibler Punkt für Sachsen. Insgesamt geht es um die Frage, wie darf man eigentlich als Christ Musik machen? Ich denke, dass relativ viele von uns wissen, dass es im Alten Testament von Instrumenten nur so wimmelt. Da gibt es mit Pauken und Harfen, mit Saiten und Pfeifen, den Psalter rauf und runter im Umkreis von König David. Blickt man in das eigentlich christliche Neue Testament, wird die Sache auf einmal ganz dünn. Die Posaunen des jüngsten Gerichts sind in dem Sinne keine Musikinstrumente. Ob die Engel an Weihnachten Instrumente dabei hatten, wird von Lukas nicht berichtet. Es gibt genau eine einzige Bibelstelle, an der die Instrumente mit erwähnt werden. Das ist im Paulusbrief an die Epheser. Redet miteinander von Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Das Kritische daran war, in euren Herzen. Heißt das, dass man sich's nur vorstellen soll? Und um diesen Satz gab es theologische Konflikte, nicht zwischen Katholiken und Lutheranern, sondern zwischen Lutheranern und Calvinisten. 1586 gab es ein Treffen zweier Theologen in Montbéliard. Da trafen sich ein württembergischer Theologe, André, und der calvinistische Theologe Theodor de Bèze. Und André versuchte, de Bèze Zugeständnisse im puncto Instrumentalmusik abzuringen. De Bèze sah das ganz cool und sagte, ja, man kann es machen mit den Instrumenten. Vorschreiben tut uns niemand etwas. Und auf diese Weise musste man sich überlegen, will man jetzt die calvinistische Position einnehmen? Wollte man natürlich nicht. Also musste man voll auf die Instrumente setzen. Die Katholiken hatten auch Instrumente in der Kirche und mit denen gab es dann auch Überschneidungen im Repertoire, in der Doppelchörigkeit etwa. Alles kein Problem. Die liturgischen Bedingungen, unter denen die Musik dann genutzt wurde, die waren unterschiedlich. Und insofern war dann wieder die Welt gerettet, wenn man so will.
Aber jetzt waren doch gerade die Calvinisten nicht gerade zimperlich, wenn es darum ging, den Instrumentaleinsatz im gottesdienstlichen Gebrauch zu diskreditieren. Also Stichwort Orgelstreit, wo keine Gelegenheit ausgelassen wurde, auf die Vergangenheit der Kirchenorgel, auf die Vergangenheit der Orgel als Zirkusinstrument zu rekurrieren, um hier den instrumentalen Wert in irgendeiner Weise herunterzuwürdigen, das Ganze zu diskreditieren. Wie konnte man gegen so eine Hau-Druff-Argumentation in irgendeiner Weise argumentativ bestehen?
Das ist genau das sächsische Problem. Denn 1586 trat ein junger Regierender den Kurfürstentitel an. Christian wurde Kurfürst von Sachsen und er war Calvinist. Er hat versucht, das Ruder rumzureißen und seine Mutter war dagegen, es waren eine ganze Reihe anderer Menschen dagegen, es hat regelrechte Aufstände dagegen gegeben. Christian ist sehr früh gestorben und direkt nach seinem Tod hat die Mutter das Regiment übernommen und hat dafür gesorgt, dass die Lutheraner aber jetzt richtig in den Vordergrund treten. Wer das sehen möchte, müsste in den Freiberger Dom gehen, dort in der Grablege der sächsischen Kurfürsten sieht man oben unter der Decke lauter Engel stehen. Die Engel haben richtige Instrumente in der Hand, Live-Instrumente, die sozusagen aus der Produktion gegriffen und dann nur noch vergoldet worden sind. Und das ist wie ein Fanal, dass man dort die Instrumente hinbringt, um zu zeigen, das ist lutherisch.
Dann werfen wir einen Blick auf diese organistische Praxis in Gestalt von Johann Sebastian Bach. Eine Episode aus einer der Leipziger Choräle an Wasserflüssen Babylon, Bachwerke Verzeichnis 653. Hier in einer Einspielung von Lorenzo Gielmi an der berühmten Abschnittgeorgel in Kappel, St. Peter und Paul, der ikonischen Instrumente und mit Sicherheit eine gute Stimme für dieses so sprechende Orgelwerk. Musik das charakteristische schwebende Klangbild einer Abschnittgeorgel, in dem Fall das Instrument der Kirche St. Peter und Paul in Kappel in der Nähe von Cuxhaven, hier bedient von Lorenzo Gielmi an Wasserflüssen Babylon aus den Leipziger Chorälen von Johann Sebastian Bach. Ja, eine klassische Spielform dieser lutherischen Kirchenmusik, möchte man sagen, in Form einer kantablen Meditation über diesen Choral. Inwieweit sind solche Ausprägungen typisch für den kompositorischen Befund hier des 18. Jahrhunderts?
Schwer zu sagen, deshalb, weil man sehr viel Orgelmusik ja improvisiert hat. Trotzdem ist das gar nicht mal so die Ausnahme. Man muss damit nicht aus dem Gottesdienst rausgehen. Es ist ja Orgelmusik als Auslegung. Als Auslegung einer Botschaft, wie sie textlich im Lied drin ist. Deswegen ist man wieder allein durch die Schrift. Es geht nicht um allein das Wort, sondern es ist die Schrift, die transportiert werden soll. Und auf diese Weise lassen sich tatsächlich solche Musikstücke auch in einen Gottesdienst hineinsetzen. Bei dem Stück ist es vermutlich anders. Man weiß es nicht ganz genau, wann Bach es komponiert hat. Man weiß aber, dass er über diesen Choral 1720 in Hamburg improvisiert hat. Und Bach hat sich damit an eine Tradition gestellt und er wird die Tradition gekannt haben. Denn unter den Manuskripten, die er aus Lüneburg aus seiner Schulzeit mindestens einmal mitgebracht hat, befand sich von Jan Adam Reinken die Bearbeitung an Wasserflüssen Babylon. Und diese Bearbeitung entstand offensichtlich in der Zeit, in der Reinkens Lehrer Heinrich Scheidemann an St. Katharinen in Hamburg zu altern begann, und Reinken hat das Stück in die Niederlande geschickt, angeblich, aber das ist eine schöne Anekdote, die vielleicht auch tatsächlich glaubhaft ist, um testen zu lassen, ob er denn würdig ist, in diese Tradition einzutreten. Auch Reinken wird gewusst haben, was für eine Dimension das Ganze hat, denn Matthias Weckmann hatte 1655 über diesen Choral an St. Jakobi in Hamburg improvisiert. Eine Stelle, die er antreten wollte, vorher hatte ein Schüler von Jan Peterson Zweling aus Amsterdam die Stelle innegehabt, Ulrich Zernitz. Und er spielte auf die Manier seines Lehrers Jakob Praetorius. Vorhin hatten wir einmal Hieronymus Praetorius in der Sendung. Das ist der Sohn dazu, einer der Söhne, Jakob Praetorius in der Petrikirche in Hamburg. Bei dem hatte Weckmann Unterricht, er war aus Dresden von Schütz dorthin geschickt worden und er spielte nun diesen Choral in der prätorianischen Manier, in der Weise von Jakob Praetorius. Und Jakob Praetorius war eben auch einer der Schüler von Jan Peterson Zweling und Zweling gehörte zu den Organisten, die in den Niederlanden die Lieder, im Grunde genommen einmal des Genfer Psalters, aber auch eine ganze Reihe anderer, Samstagnachmittag in Orgelkonzerten spielten, um den Menschen diese Melodien nahezubringen. Das haben die Hamburger Schüler nach Hamburg übernommen und haben es sozusagen aus dem konfessionellen Kontext herausgenommen. Es ging nicht mehr darum, Lieder zu spielen, die am nächsten Tag unbedingt im Gottesdienst gesungen werden können müssen, sondern es ging um Orgelkonzerte. Und auf die Weise ist man bei einer völlig freien Form des konzertanten Lebens in der Kirche. Und dieses konzertante Leben in der Kirche konnte in den Gottesdienst hineinragen, musste es aber nicht.
Aber dennoch gibt es dann schon 10 Jahre nach Bachs Tod erhebliche Kritik an dieser Praxis. Das mündet dann in solche Formulierungen wie, man möge doch bitteschön alles unterlassen, was unsere Gottesverehrungen dehnt und lästig macht, mit sehr, sehr deutlichem Fokus auf das instrumentale Fantasieren über Choralmelodien. Wann wurden solche Strömungen überhaupt keimhaft angelegt, um so eine Wirkmacht zu entfalten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts?
Das ist ein aufklärerischer Gedanke, der damit zusammenhängt, dass man sagt, es ist doch eigentlich nutzlos, 3 Stunden in der Kirche rumzusitzen. Die erste Stunde ging eigentlich damit vorbei, dass man die Schriftlesungen hatte, dass man einige ganz wenige Gebete hatte und ansonsten die klassischen Gesänge des Gottesdienstes sang und der Orgelmusik lauschen konnte. Die zweite Stunde, vielleicht manchmal auch ein bisschen weniger, konnte aber auch ein bisschen mehr sein, war die Predigt. Und die dritte Stunde war das Abendmahl. Und wenn man das jetzt alles eindampft, ist völlig klar, dass diejenigen, die die Entscheidungshoheit in der Hand haben, nämlich die Theologen, sagen, okay, ich kann ein bisschen Abstriche bei der Predigt machen, aber vor allem fliegt erstmal die Musik raus, die sowieso nur der barocke Schwulst ist und das versteht ja sowieso keiner, ich sowieso nicht, aber das, darüber reden wir mal nicht, sondern es versteht keiner, heißt ja nicht, ich verstehe es auch nicht, sondern es heißt, ich tue mal so, als ob ich mich um andere Leute kümmere. Es ist schon eine gewisse Brutalität am Werk gewesen, um die Deutungshoheit dessen, was in der Kirche zulässig ist und nicht. Die alte Tradition, dass man, ja, jeder seinen Teil dazu beitrug und dass im Grunde genommen es die Priesterschaft aller Gläubigen gibt, die schrumpft dort ein kleines bisschen deutlich doch zusammen. Also man definiert es einfach anders. Und daraufhin hat der Gottesdienst natürlich ein anderes Gewicht, eine andere Ausrichtung. Ganz klar, da geht es um Effizienz in der Musik.
Ja, dann schauen wir nochmal an einen Punkt, in der die rein solistische Orgelmusik ja geradezu angereichert wird durch instrumentalen und teilweise auch vokalen Beistand. Ein Musterbeispiel für diese Form, die quasi aus der Orgelmusik herausrankt, ist ein Werk von Dietrich Buxtehude, Jubilate Domino Omnis Terra. Wie kommt es zu dieser Auffächerung der Instrumentalbeteiligten?
Ja, man musste zunächst einmal die Orgel so weit konditionieren, dass man mit ihr musizieren konnte. Sie war ursprünglich ja im Mittelalter allemal, aber auch in ihren frühen Fortentwicklungen, als sie registrierbar wurde und so weiter, ein solistisches Instrument. Und diese Fortentwicklungen zum Ensemblespiel hängen mit Anregungen des Generalbassspiels zusammen, hängen zusammen mit der Frage der Doppelchörigkeit, in der die Orgel ja auch eine Rolle spielt. Das, was sich am Ende eigentlich ergab, war die große Chance des Organisten, Musiker mit auf die Orgelempore zu nehmen. Eine Orgelempore ist nicht der Raum, in den man heute einen großen Chor stellen kann. Eine Orgelempore ist normalerweise ein außerordentlich beengter Raum. Da passen nicht viele drauf. Der Organist war typischerweise der Profimusiker am Ort. Kantoren waren es, wenn man einmal von den ganz großen Schulen absieht, nicht. Die Kantoren waren viel eher die Lehrer, die eben das grundlegende Latein den Schülern vermittelten, die dabei auch die Motettenpraxis, früher gezielt die Liedpraxis, vermittelten. Die großen Musiker am Ort waren die Organisten, wo sie da waren und wo man sie auch gewähren ließ. Und das ist eine Technik, die einesteils natürlich aus Italien kommt, andernteils vor allem an den norddeutschen Orgeln praktiziert werden konnte. Und dann kann man sich vorstellen, dass ein Orgelvirtuose mit einem, zwei Gesangsvirtuosen genau ähnlich vielen Instrumentalvirtuosen auf die Orgelempore geht. Die haben da wesentlich weniger Platz gehabt, als moderne Musiker gerne für sich beanspruchen. Aber deswegen ist es ein Stück weit auch ein besonderer Reiz, einmal eine solche Komposition so aufgeführt zu hören, dass es nicht eine Truhenorgel ist, so wie man das heute auf einem normalen Konzertpodium macht, sondern dass es eine Orgel ist mit all dem Wumm, der da drin steckt. Denn das ist natürlich ursprünglich der Sinn dieses Musizierens gewesen.
Also nicht ein Instrumental- und Vokalensemble, das so ein bisschen angereichert wird durch Orgelklänge, sondern Orgel ist die Basis und darauf baut sich dann alles andere auf. Ein Mitschnitt aus Cuxhaven-Altenbruch. In der dortigen Nikolaikirche steht eine sehr schöne Klappmeier-Orgel, hier bedient von Masaki Suzuki. Die weiteren Ausführenden sind Damien Guyon, Countertenor, Emmanuel Balza, Viola da Gamba, Shiozoki Noiri, Laute und das Bach-Kollegium Japan, dirigiert unter Leitung von Masaaki Suzuki. Jubilate Domino Omnis Terra, Buxtehude, Werkverzeichnis 64 von Dietrich Buxtehude. Ja, da war es dieses Miteinander von Orgel, eckige Klammer auf, richtige Orgel, eckige Klammer zu, nämlich die Klappmeier-Orgel der Nikolaikirche in Altenbruch, hier mit angereichert, mit Instrumenten und mit Stimme. Ja, wir werden einen weiteren Phänotypen dieser sehr klangprächtig durchgearbeiteten Form hören. Johann Philipp Förtsch, Ihr Sünder tretet bald herzu. Auch hier wieder viel Dialog, viel Dramatik, viel Bühne, möchte man fast schon sagen. Affekt sowieso, aber Sinn für dramatische Bewegtheit. Da nähert sich die Kirchenmusik ja eigentlich erstaunlich direkt der Oper an. Oder ist dieser Vergleich unzulässig?
Die Kirche ist sowieso der Oper sehr nahe. Denn das, was man sich klar machen muss, ist, wie unglaublich viel im Dialog in der Bibel stattfindet. Das geht schon im Paradies los, dass Gott mit Adam und Eva spricht. Und das Neue Testament, die biblischen Gleichnisse, sind voll von Dialogen. Jesus berichtet, die anderen antworten. Jesus erzählt eine Geschichte. In der Geschichte sagen die einen, die anderen sagen. Das, was Johann Philipp Förtsch gemacht hat, er war Musiker an der Hamburger Oper, dem ersten öffentlichen Opernhaus nördlich der Alpen, 1678 gegründet. Er hat diese Dramatik wirklich beim Wort genommen. Er hat aus den Dialogen die ganzen Anmoderationen draußen gelassen. Also im Sinne der Kantaten- und Passionsoratorienkunst Bachs würde man sagen, wir brauchen doch einen Evangelisten. Nein, auf den kann man verzichten. Also bleiben nur die Wortbeiträge übrig, so wie es in der Oper der Fall ist. Aber das reicht nicht, denn man versteht die biblische Botschaft nicht mehr, man versteht die Geschichte nicht mehr, wenn man alles nur reduziert auf diese Wortbeiträge. Also bedient man sich bei anderem. Ihr Sünder tretet bald herzu, das ist eine zweistrophige Arie, die das Stück einleitet. Dann kommt ein satter Pharisäer, der singt, er sei so glücklich, dass er nicht sei wie die anderen Leute. In der Bibel singt der Zöllner fast nichts. Er sagt nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Aber er muss irgendwie mehr sagen. Der kriegt auch eine Arie, die aber so eindringlich ist, so expressiv, dass man sie eigentlich eher fast für ein rezitatives Stück halten kann. Wenn man das Ganze zusammennimmt und dann den Schluss noch im Blick hat, ergibt sich etwas, das natürlich zu den Neuerungen der lutherischen Musik auf jeden Fall dazugehört, die Kirchenkantate. Man spricht davon, dass die Kirchenkantate ein Stück sei, das eigentlich ist wie eine kleine Oper. So opernhaft wie bei Förtsch um 1680 wird's kaum nochmal, dadurch, dass er eben die dialogischen Potenziale so weitgehend nutzt. Er arbeitet mit dem expressiv-dialogischen. Er arbeitet mit der Arie. Er arbeitet auch damit, womit das schließt, nämlich dem Choral. Das ist ein Kirchenlied. Es sind alle Komponenten da, die man als Grundlagen der lutherischen Kirchenkantate versteht, so wie für uns alle Bach sie zu der höchsten Perfektion gebracht hat. Aber es ist natürlich eine andere stilistische Richtung. Um 1680 ist es nicht die Kantate um 1720. So viel darf man davon nicht erwarten. Aber es ist die Kantate da in all ihrer Affinität zur Oper.
Und die sich dann nochmal weiterentwickelt. Ich finde es ja frappierend, dass diese Zutaten, die Sie genannt haben, also der Choral, der Dialog, welch eine Gravitationskraft das entwickelt, ja, was das für ein Pflock ist. Und dann kann man da relativ weit und vor allen Dingen auch relativ schnell drum kreisen. Das ist erstaunlich, dass sich so ein Formenkanon, der sich einmal herausbildet im Sinne einer Zutatenliste, was der an konstituierender Kraft hat für ein unfassbares Rankwerk an freien und fantastischen Formen.
Ja, und das kann auf der einen Seite Ärger geben, nämlich dann, wenn die Kirche begreift, was da aus ihrem Evangelium gemacht wird, wie nahe das liegt. Deswegen alle die Kirchenmusikproteste gegen die Oper kommen an den Orten zustande, an denen es die Oper überhaupt gibt. Insofern, der Hof Schleswig-Holstein-Gotthof, an dem Johann Philipp Pförtsch tätig war, machte da eine Ausnahme. Christian Albrecht, der Herzog, war ein ausgesprochener Opernfan und der hatte nichts dagegen, wenn die Musik, die er in Hamburg in der Oper hörte, eben in seiner Hofkapelle auch erklang.
Und dort fehlte der Referenzrahmen, da hat man keinen Verdacht geschöpft. Dann hören wir von Johann Philipp Pförtsch, Ihr Sünder tretet bald herzu, La Cappella Ducale Musica Fiata unter Roland Wilson.
selbst sich selbst erhielt, er soll an mich
Eindringlicher Choral steht am Ende von Johann Philipp Förtschs Ihr Sünder tretet bald herzu, La Cappella Ducale Musica Fiata unter Roland Wilson. Ja, soweit unsere heutige Ausgabe von Musik im Gespräch. Wie neuartig war die Musik im Gottesdienst der Lutheraner wirklich? Das war heute unser Thema. Zu Gast hier im Studio von Deutschlandfunk Kultur war Konrad Küster, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Freiburg und Autor des Buches Musik im Namen Luthers, Kulturtraditionen seit der Reformation. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Ja, vielen Dank auch Ihnen.